Hallo und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jeden Freitag spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, über den aktuellen Markt der Solarwärmeanlagen, die Klimaziele der Bundesregierung und die Aufgaben für das Handwerk. Außerdem mit dabei Thomas Dietenmeier, Geschäftsführer der Dietenmeier und Harsch Haustechnik GmbH in Konstanz. Sein Betrieb wurde im vergangenen Jahr von der Fachzeitschrift SI mit dem Best of SHK Award ausgezeichnet, und zwar wegen exzellenter Nachwuchsarbeit. Was Thomas mit seinen Auszubildenden macht, das hört ihr gleich. Die SHK-Show im Handwerkerradio läuft immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch gerne mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit den beiden Interviews bei Best of SHK Show. Hallo Herr Körnig.
Ja, ich grüße Sie auch. Herzlichen Grüße aus Berlin.
Ja, viele Grüße nach Berlin, hier aus dem windigen Allgäu, sag ich mal, Herr Körnig. Wir wollen ein bisschen über die aktuelle Situation der Solarwirtschaft, der Solarenergie, der Solarwärmeanlagen sprechen. Lassen Sie uns vorab doch mal die aktuelle Situation beleuchten. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung in den letzten Jahren bis zum jetzigen Stand?
Ja, ich habe den Eindruck, dass der schlafende Riese Solarwärme nun tatsächlich geweckt wurde. Es ist eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung, die ja auch nicht selbstverständlich ist vor dem Hintergrund von Corona. Mhm. Wir haben gerade in den letzten zwei Jahren eine erfreuliche Entwicklung. Das ging los, eigentlich der Startschuss im Jahr 2020. Und da haben wir einen Nachfragezuwachs von 25% gesehen. Im letzten Jahr dann eher eine Seitwärtsentwicklung. Also das ist ein ganz guter Start, aber natürlich können wir da noch nicht zufrieden sein, wenn wir auf der anderen Seite sehen, was wir an Klimaschutzzielen vor der Nase haben. Mhm. Da müssen wir uns natürlich noch ziemlich recken und strecken.
Ja, lassen Sie uns da gleich noch weiter darauf eingehen, auf die Klimaschutzziele bzw. die Rolle, die die Solarwärme da einnehmen wird. Lassen Sie uns noch mal zwei Jahre zurückblicken. Sie sagen, im Jahr 2020, da gab es einen Nachfrageboom mit 25% Steigerung. Ist ja schon deutlich, kann man sagen. Woran machen Sie das fest, dass es zu diesem Zeitpunkt diese Steigerung gab?
Nun, wir hatten uns natürlich in den Jahren zuvor auch als Bundesverband Solarwirtschaft sehr stark gegenüber der Politik dafür eingesetzt, dass endlich auch attraktive Investitionsbedingungen geschaffen werden für die Solarwärme. Und es blieb ja letztendlich viele Jahre aus, eine faire Bepreisung auch von klimaschädlichen Energieformen. Und da musste jetzt zumindest kompensiert werden mit einem neuen Förderprogramm, das inzwischen auch gut in den Tritt gekommen ist. Und das hat einen erheblichen Schub verursacht. Und dann kam verstärkend hinzu, dass die Pandemie ja eigentlich den gegenteiligen Effekt verursachte, den vielleicht manche erwartet hätten. Unsere Branche zählte neben dem Baugewerbe insgesamt eher zu den Profiteuren, mhm, weil viele Menschen ja die Zeit im Homeoffice offensichtlich genutzt haben, um ins eigene Heim zu investieren, um sich zu überlegen, auch vor dem Hintergrund natürlich eines gewachsenen Klimaschutzbewusstseins, ja, wie kann ich mich denn unabhängiger machen? Und ich glaube, da fühlen sich jetzt viele sehr bestätigt, auch durch die aktuelle Entwicklung der Energiepreise, mhm, dass es wichtig ist, also nicht nur eine Sache für den Klimaschutz, sondern auch fürs eigene Portemonnaie ist, hier in erneuerbaren Energien und eben insbesondere auch die millionenfach erprobte Solarwärme zu investieren.
Ja, also es haben mehrere Faktoren damit reingespielt, dass seit 2020 so ein erfreuliches Wachstum zu verzeichnen ist. Sie sagen, es gab jetzt zu 2021 eine leichte Seitwärtsbewegung. Sie sprechen an, damit ist man noch nicht am Ende der Fahnenstange, gerade wenn man die Klimaschutzziele der Bundesregierung sich anschaut, wenn man sieht, wie da die Planungen sind. Wie beurteilen Sie diese die Ziele, die man verfolgt, welche Rolle muss da auch die Solarwirtschaft einnehmen?
Ja, also wir rechnen, wie gesagt, vor dem Hintergrund dieser explodierenden Gaspreise auch mit in diesem Jahr mit einem Nachfrageschub. Da deuten auch alle Indikatoren darauf hin. Wir haben auch eine Umfrage gemacht unter der Bevölkerung und den Eigenheimbesitzern. Und da sieht man, dass in den nächsten 3 Jahren 2 Millionen Eigenheimbesitzer in Deutschland die Installation einer Solarwärmeanlage planen. Das ist also eine gute Ausgangsbedingung. Aber oder ich will vielleicht ergänzen, es ist auch eine gute Ausgangsbedingung, dass die neue Bundesregierung nun erkannt zu haben scheint, welche zentrale Rolle die Solartechnik im Strom- wie im Wärmesektor und auch in der Mobilität künftig spielen muss. Es ist gut, dass sie im Koalitionsvertrag das Ziel verankert hat, bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Hälfte der Wärmeversorgung klimaneutral gestalten zu wollen. Das ist eine ziemliche Herkulesaufgabe. Und da passt es natürlich dann auch dazu, dass sie ja auf jedes geeignete Dach eine Solaranlage zukünftig sehen will. Nun muss man natürlich fragen, gibt es da auch die passenden Instrumente? Und da haben wir eben, sind wir vor allen Dingen darauf angewiesen, dass die Förderkulisse, die Förderanreize unterbrechungsfrei stetig auch fließen. Das ist ganz wichtig und betone ich auch vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen, damit die Bürger vertrauen, damit da auch wirklich eine, ja, auch fürs Handwerk eine kontinuierliche Auftragspipeline vorhanden ist. Aber ich bin zuversichtlich und man hat uns auch versichert seitens der zuständigen Ministerien, dass man dies anstrebt und sicherstellen, finanziell unterfüttern möchte. Genau, und auch flankiert durch natürlich entsprechendes Ordnungsrecht. Hier wird es noch im ersten Halbjahr ja entsprechende Reformen geben.
Ja, da haben Sie jetzt schon einige Teile meiner nächsten Frage zumindest in Teilen beantwortet. Die lautet nämlich, ob die Rahmenbedingungen, die die Bundesregierung jetzt aktuell ausgibt, ob die ausreichen, beziehungsweise ob die Formulierung dieser Ziele alleine ausreicht oder ob da noch mehr passieren muss. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also Ziele allein reichen natürlich nicht aus. Das muss unterfüttert werden mit konkreten Maßnahmen. Endlich hätten die erneuerbaren Energien es verdient, auf derart faire Investitionsbedingungen zu treffen, dass es einer Förderung gar nicht in dem Umfang bedürfen würde. Das heißt, ja, man müsste eigentlich erwarten können, dass Öl, Gas und andere CO2-Emittenten, ja, ich will mal sagen, die Kosten auch mit einpreisen, die verursacht werden. Also Klima- und Gesundheitsfolgekosten. Nun ist es leider so, dass nach wie vor die Atmosphäre eine weitgehend kostenfreie Deponie ist. Und die CO2-Bepreisung, die ja auch schon in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde, mit dem geplanten Anwachsen nicht verschärft wurde und auch nicht deutlich verschärft werden wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese CO2-Preise neben den Energiepreisen weiter steigen werden. Das ist also schon mal eine wichtige Grundlage. Das muss jetzt aber weiter flankiert werden durch attraktive Förderangebote, wie wir es ja auch durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude erkennen. Und diese Förderung muss unterbrechungsfrei fließen, also hinreichend mit Haushaltsmitteln ausgestattet sein. Wichtig ist auch, dass die Bundesregierung in neuen Marktsegmenten, wo die Solarwärme bisher noch wenig vorgekommen ist, nämlich im Bereich der Fernwärme und auch im Bereich der Prozesswärme, dass diese Potenziale endlich gehoben werden. Andernfalls dürfte es kaum gelingen, diese ambitionierten Ziele auch umzusetzen.
Ja, also da sind noch ein paar Felder offen, in denen noch Steigerungspotenzial besteht, wenn ich Sie da richtig verstehe. Lassen Sie uns doch abschließend auch noch die Rolle des Handwerks betrachten, weil ohne Handwerker, die Solaranlagen, die auch Solarwärmeanlagen installieren, bringen auch die ganzen Ziele und Rahmenprogramme wenig. Herr König, worauf muss sich das Handwerk einstellen?
Ja, da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wir vertreten ja als Verband auch die gesamte Wertschöpfungskette. Also das geht vom Hersteller über den Zulieferer bis hin zum Planer und Handwerker. Und da merken wir natürlich und haben den Puls am Kunden, wie wichtig es ist, dass wir auch ausreichend Installationsbetriebe haben, die das Ganze dann umsetzen können. Allerdings bin ich zuversichtlich und beobachte auch in unseren regelmäßigen Branchenbefragungen, dass sich das Handwerk zunehmend auf diesen Schub, Nachfrageschub einstellt. Das heißt, im Rahmen der Möglichkeit Personal aufstockt, qualifiziert und natürlich sich auch rechtzeitig mit Material eindeckt. Da haben wir ja auch festgestellt mit den Lieferengpässen im letzten Jahr und auch gegenwärtig noch, wie wichtig es ist, da dann auch lieferfähig zu sein. Aber ich glaube, das sind ja bestenfalls Wachstumsschmerzen, die, wenn wir alle jetzt engagiert anpacken, dann können wir diese Klimaziele, wenn auch mit Zeitverzug, tatsächlich noch gemeinsam natürlich mit anderen Technologien, mit anderen erneuerbaren Energien und natürlich auch Brückentechnologien, können wir diese Ziele erreichen.
Ja, Herr König, dann bin ich da auch optimistisch, dass wir das zusammen schaffen. Alle Vertreter, die da mit im Boot sitzen. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten, nächsten Jahren mal eine Zwischenbilanz ziehen können, wie es denn aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Für heute sage ich vielen Dank Ihnen für dieses Interview, für Ihre Aspekte und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich habe zu danken. Alles Gute aus Berlin.
Danke, tschüss. Hallo Thomas.
Hallo Maximilian, schön, dass ich wieder mal bei dir sein darf.
Ja, freut mich auch, Thomas. Wir sprechen heute über eine Auszeichnung, die ihr erhalten habt. Ihr seid nämlich im vergangenen Jahr von der Fachzeitschrift SI, von meinem Kollegen Maximilian Döller, mit dem Best of SHK Award ausgezeichnet worden. Und zwar wegen, ich zitiere es mal, exzellenter Nachwuchsarbeit. Thomas, was macht ihr denn bei euch im Betrieb?
Ein Herzensprojekt. Eine Sache, die wirklich tief von innen herauskommt und uns so Jahrzehnte eigentlich so antreibt. Wir wollen einfach Ausbilder. Wir wollen gut Ausbilder. Und das hat sich immer mehr entwickelt und ist bei uns auch natürlich so in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt, sehe ich natürlich immer viele Mitarbeiter bei uns, die sich auch bei uns haben ausbilden lassen. Also für mich ist das eine prägende Wahrnehmung, die ich wahrscheinlich in meinem Heranwachsen innerhalb des Betriebes aber auch wahrgenommen habe. Und musste aber dann auch feststellen, dass dieser Nachwuchs, den wir jetzt da bekommen, in dem Zyklus, wo ich noch dann mitverantwortlich bin, nicht mehr so einfach dabei ist, so gut ist, so lang dabei ist, so motiviert ist, so aufrichtig, wie auch immer. Und dass mir was tun müsse. Und dann sind wir vor, ich weiß nicht mehr wie lange, also schon sehr langer Zeit auch schon auf Schulen zugegangen und wollte einfach in Kontakt kommen. Und wir hatten keine Chance, weil die Wichtigkeit innerhalb der Schule nicht gesehen wurde für so eine Berufsorientierung. Wir haben Geschwibbel gemacht und getan, keine Antwort gekriegt, ist einfach nichts passiert. Und dann gab es eine Wende in Baden-Württemberg für mich, aber mit Bildungspartnerschaften. Und die Bildungspartnerschaften oder mit Bildungspartnerschaften, die aber eingerichtet werden, und dadurch oder mit diesem Element hat diese Berufsorientierung auch aus meiner Sicht her einen stärkeren Stellenwert in der Schule gefunden. Nun nicht in allen Schulzweigen, aber in der Realschule oder Gemeinschaftsschule schon stark, im Gymnasium da tun wir uns noch ein bisschen schwer, in Kontakt zu kommen. Und über diese Verbindungen haben wir dann auch die Chance gehabt, in die Schulen zu kommen. Ja, und dann aber Angebote zu machen, um für unseren Beruf, für unsere Ausbildung, für den Sinn, was wir da tun, zu werben. Das ist ja schon eine Werbung. Das haben wir dann strukturiert aufgebaut und in unserem Lehrlingsprojekt mit einbezogen. Also in unserer zusätzlichen Ausbildung der Lehrlinge gibt es verschiedene Komponenten, die müssen neben der Berufsschule, neben der überbetrieblichen Ausbildung und neben der praktischen Erfahrung mit auf der Baustelle, haben die nochmal Blöcke bei uns zusätzlich, in denen sie Sozialkompetenz lernen, betriebliche Abläufe und der dritte Block ist nachher dann spezielle fachliche Kenntnisse, die bei uns schwerpunktmäßig gemacht sind. Und in dem Bereich soziale Kompetenz bringen wir natürlich nachher auch die Einbindung unserer Auszubildenden für die Vorstellungen in Schulen nachher mit ein. Ja, so sind wir unterwegs an diesem Punkt und es macht Spaß, ja.
Ja, cool. Ich fasse es jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Das heißt, ihr seid im Rahmen dieser Bildungspartnerschaft ihr seid Bildungspartnerschaften mit Schulen aus Konstanz eingegangen und eure Auszubildenden gehen regelmäßig in die Klassen. Welche Klassen sprecht ihr da an? Fangt ihr da schon in der 5. Klasse an oder steigt ihr erst später ein? Wie läuft es in der Praxis dann konkret ab?
Also wir haben Kontakt in Klasse von 5, also bis 13. Ja? Und klar, Schwerpunkt, die Berufsorientierung ist, glaube ich, in der 7., 8., 9. Klasse natürlich da hauptsächlich noch verankert. Da sind natürlich die meisten Projekte, aber wir versuchen auch oder haben auch schon Projekte gemacht mit 5-Klässler. Und einfach auf eine ganz andere Ansprache. Aber diese jungen Leute, die sind. Da ging es damals darum, ja, man hat eine Aufgabe der Gruppe gestellt, was hätte man denn gern von denen? Und da ging es dann dabei raus, wir wollen Nachwuchs. Und sie solle uns jetzt einen Flyer, eine Idee machen, wie wir nach außen das präsentieren können, dass man Nachwuchs wurde. Und dann haben die Fünftklässler sich hingesetzt und verschiedene Sachen natürlich dabei erarbeitet, haben natürlich unseren Betrieb erlebt, das Handwerk erlebt und haben sich überlegt, oder? Wie könnte man das bewerben? Wie könnte man das in so einen Flyer packen? Und über diese Annäherung sind die einfach in einen Kontakt gekommen, in einen mehrwöchigen Kontakt. Das war so eine AG, die, glaube ich, über so ein Vierteljahr gegangen ist, wo die immer wieder mal so 2 Stunden bei uns waren. Wir sind relativ nah an dieser Schule, mit der wir so eine Kooperation haben. Und das ist also räumlich und so ganz gut möglich. Und ja, dann haben die einfach Spaß gehabt, da immer wieder zu kommen, was selbstständig zu machen, mit uns im Dialog zu sein. Und viel zu früh für eine Ausrichtung, denke ich, in den Beruf. Aber ich habe Jahre, ein Jahr später, habe ich wieder so einen Jungen nachher dann beim Bäcker gesehen und dann winkt er mir und sagt, hallo. Also die Wahrnehmung einfach unseres Handwerks ist sympathisch, oder positiv besetzt. Und damit haben wir eine Chance, dass er uns entweder später als Kunde kommt, wenn er kein Handwerker wird, oder vielleicht als Mitarbeiter zu uns kommt, wenn er gern Handwerker wird in dem Bereich, wo wir halt solche unterwegs sind, oder? Aber das sind immer so, ich glaube, unterschwellige Kontakte, die man behalten muss, pflegen muss, aufbauen muss, um ja, wenn es denn zu einer Entscheidung kommt, dort irgendwo in einer gewissen Bekanntheit, irgendwo im Kopf nachher dann positioniert zu sein.
Du sagst, du bindest es auch aktiv in die Ausbildung mit ein. Die Auszubildenden stärken dadurch ihre Sozialkompetenz, bauen vielleicht auch ja, ein bisschen ein paar Ängste ab, weil es ist ja auch eine Herausforderung, auch für Auszubildende vor einer Schulklasse zu stehen. Geh doch auf diesen Punkt nochmal kurz ein. Wie war's oder wie ist es für deine Auszubildenden in der Praxis? Macht ihnen das mittlerweile super viel Spaß oder gibt es da immer noch, ja, ich sag mal, ein paar Hemmnisse?
Hemmnisse gibt es wahrscheinlich für jeden, der das erste Mal macht. Als ich dann so meine erste Ansprache vor irgendeiner Gruppe gemacht habe, ist mir auch immer der Schweiß von der Nase getropft, oder? Übertrieben gesagt. Aber wir haben da natürlich so ein kleines Konzept, wo wir externe Trainer haben, die natürlich erstmal so spielerisch in dem geschlossenen Raum der Ausbildung solche Präsentationstechniken, Wahrnehmungen, außer Wahrnehmung von einem selber, einfach ordnen. Und der junge Leute natürlich so ein kleines Coaching erstmal an die Hand gäbe, innerhalb eines geschlossenen Raumes, also nicht in der Öffentlichkeit, das zu üben. Und das stärkt natürlich schon etwas und gibt natürlich Sicherheit. Und dann ist es aber eine Steigerung nachher, vor die Klasse zu treten. Und dann sind ja immer Lehrlinge dabei, die das vielleicht schon mal gemacht haben. Und dann ist vielleicht ein Lehrling dabei, der noch nicht dabei war. Dann gibt es dem neuen Lehrling auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit. Und so kann der sich natürlich langsam annähern. Oder? Und nicht mit zu viele Ängste vielleicht noch dann sich verschließe. Das denke ich ist. Und das ist schon auch so eine Annäherung, schrittweise Annäherung, Öffnung an eine Tätigkeit, an eine Präsentation, die eigentlich vielleicht nirgends notwendig war. Im bisherigen Leben.
Jetzt haben wir die Sicht der Azubis ein bisschen beleuchtet. Wie ist es denn bei den Schülern? Du sagst, du hast Erlebnisse, dass du erkannt wirst, dass Leute oder Kinder dich beim Bäcker grüßen. Es ist ja auch auf jeden Fall ein Ziel, dadurch nicht nur die Attraktivität generell fürs Handwerk zu stärken, sondern auch für deinen Betrieb, dass ihr auch Praktikanten oder vielleicht Auszubildende für euch gewinnen könnt. Habt ihr in dieser Richtung schon Erfolge erzielt oder auf welchem Weg würdet ihr euch da sehen?
Also wir haben da ein wirklich sehr schönes Konzept, was Praktikanten betrifft. Und bei uns heißt natürlich auch, jeder darf bei uns ein Praktikum machen. Jeder bekommt bei uns ein Praktikum. Mhm. Wir haben keinerlei Einschränkungen, ob wir vielleicht im Vorfeld schon sehen, wir haben eigentlich schon genügend Auszubildende, vielleicht für dieses Jahr, dann könnte ich ja sagen, mache ich kein Praktikum. Mhm. Oder weil es irgendwelche andere Wahrnehmungen gibt, warum man den wahrscheinlich nicht einstellt. Also jeder bekommt bei uns diese Chance. Und da auch wieder, ist natürlich auch etwas gewachsen, gibt es eine Wochenstruktur. Also es gibt ein einwöchiges Praktikum und ein zweiwöchiges Praktikum. Und es gibt davor ein paar Schritte, wo er sich bewerben darf, wo er mit unserem Ausbildungsverantwortlichen mehr spät nachher dann zusammenkommt, mhm. wenn die Praktikumsvereinbarung besprochen wird, gemacht wird, dann wird im Vorfeld, bevor die Woche beginnt, wird ihm erklärt, kriegt er eine Sicherheitssession unterweisen, kriegt er so ein kleines Sicherheitsset, kriegt T-Shirt, Arbeitskleidung, mhm. gewisse Sachen nachher dann schon mit, sodass er natürlich auch schon die erste Übung hat, wenn er in Betrieb kommt, dass er diese Sache wieder mitbringt, angezogen, aber so auftritt, wie man es eigentlich vorher schon besprochen hat. Und ist auch dann im Vorfeld schon darüber informiert, dass er von einem Tag zum anderen Tag immer mit dem anderen Monteur mitgeht. Mhm. Und dass dieser Monteur fotografiert und dass dieser Monteur auch dokumentiert, was am Tag so war und seine Leistung in Anführungsstriche etwas bewertet. Und so zieht sich die Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wie lang das Praktikum ist, zieht sich das durch. Und am letzten Tag nach des Praktikums gibt es ein Abschlussgespräch, zu dem die Schule, also der Lehrer und auch die Eltern eingeladen werden. Mhm. Und dann präsentieren wir über eine Mappe, die aus den Fotos sind Dokumentationen, die den individuellen Ablauf dieser Woche Revue passieren können. Also wir können uns da hinsetzen und können nachher dann von Montag anfangen und wieder zusammen erarbeiten, was war denn da die Woche, wo war man da, dann können die Eltern dran teilnehmen, der Lehrer kann dran teilnehmen, man kann sich da austauschen und das stärkt an dem Punkt auch, haben wir auch schon erlebt, den Praktikant, also dass er da den Stolz hat und eigentlich das natürlich auch nach Hause getragen wird an seine Eltern oder auch an den Lehrer, was er dann alles da schon machen konnte. Und es gibt dann eben auch eine Bewertung nachher dann von allen Monteure. Klar ist diese Bewertung jetzt nicht wirklich eine strenge Bewertung.
Das ist klar, ja. Mhm.
Ganz klar. Man muss ja hier einfach sehen, das ist vielleicht das erste Praktikum. Mhm. Oder? Man muss sich annähern, man muss sich wohlfühlen und es muss einem Spaß machen. Aber es ist trotzdem schon, also es gibt halt, ja, es gibt keine vier oder keine fünf, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ein bisschen was kann man da schon drin erkennen. Und das wird sehr, sehr positiv wahrgenommen, auch von Eltern und Schülern. Mhm. Und ja, und dann bleibe die bei uns natürlich im Blick und werde dann auch gegebenenfalls wieder mal angesprochen, wenn wir so wissen, dass sie vielleicht aber jetzt in dieser Phase sind, wo sie sich vielleicht den nächsten Schritt aus dieser Schule, die sie dann abschließen, mhm. nachher dann wegbewege. So dass man natürlich da auch wieder eine Kontaktmöglichkeit habe. Und das ist schon spannend. Was mir natürlich auch ganz arg lernen musste, ist natürlich als Monteur auch uns die Zeit zu nehmen und die Wichtigkeit zu erkennen, dem Praktikant die positive, die interessante Sache auch zu vermitteln und den Praktikant nicht als belastet in dieser Woche mhm, sehen. Mhm. Jetzt ist es so, dass alle eigentlich bei uns begeistert sind und auch stolz drauf sind, dass wir sowas bieten. Ja, und weil man das natürlich auch immer wieder nachher den Rückmeldung kriege von den Lehrlingen, die vielleicht später zu uns kommen. Gerade die Woche habe ich eingefragt, wie ist es jetzt bei uns? Passt alles für dich? Sagt er, ja, super, alles klar. Und er hat jetzt gerade nochmal einen getroffen, der hat bei uns auch schon mal ein Praktikum gemacht und der war auch ganz begeistert. Und das sind natürlich schon nette, gute Reflexionen für uns. Oder? Und die natürlich uns das ermöglichen, unsere 3 Stellen, die wir pro Jahr vielleicht noch dann besetzen können, eigentlich immer auch gut zu besetzen. Früh zu besetzen und auch gut zu besetzen. Ja, also da gibt es für uns keinen Nachwuchsmangel.
Ja, das zeigt ja, dass das, was ihr macht, dass es richtig ist, dass es auch Früchte trägt, wenn du sagst, ihr habt kein Problem damit, Auszubildende zu gewinnen, dann ja, dann kann man das auch mit diesen Programmen, die du jetzt alle erklärt hast, durchaus begründen und kann vielleicht auch als Beispiel dienen für andere Betriebe, jetzt nicht nur im SHK-Bereich, sondern auch in anderen Handwerksbranchen, weil das Problem Nachwuchsgewinnung ist ja ein Riesenthema, ja, und deshalb richtig spannendes Konzept, auf jeden Fall zu Recht mit dem Best of SHK Award ausgezeichnet worden. Thomas, ich danke dir ganz recht herzlich für diese Eindrücke, dass du das geschildert hast, wie ihr das in der Praxis umsetzt. Und ja, vielleicht nimmt sich ja da der ein oder andere noch ein Beispiel dran.
Ich hoffe, dass das viele, viele Leute nachahmen und das mit Freude und natürlich auch das Verständnis dafür entwickle, dass man natürlich hier ein Invest treffen muss, der nicht sofort nachher dann sich ausbezahlt. Aber wie heißt es immer, jeder Tropfen höhlt den Stein. Also es braucht einfach Zeit und Beständigkeit, aber es ist sehr, sehr erfolgsversprechend. Also ich kann das wirklich unterschreiben. Das ist wirklich gut. Und danke, dass ich das auch hier nochmal so an die Kollegen herantragen darf.
Ja, gerne, gerne. Wie gesagt, sehr spannendes Konzept. Deshalb, ja, nochmal vielen Dank, dass du wieder Teil der Sendung warst. Dank dir ganz recht herzlich. Wünsche dir und deinen Mitarbeitern, deinen Azubis alles Gute und wir hören uns bald wieder, denke ich.
Ja, super, vielen Dank.
Danke
Tschüss.
dir. Ciao. So, und ich sage vielen Dank an Carsten Körnig und an Thomas Dietenmeier für die beiden Interviews. Und vielen Dank an euch fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.